Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Definitiv barfuß. Ich finde es total schön, Sand oder Rasen oder einfach den Untergrund zu spüren, wenn er schön ist, auf jeden Fall.
Ja, das war Franz. Franz von Alle Farben ist heute hier bei uns in der ersten Folge des Urlaubsguru-Reise-Podcasts. Und damit wir Franz noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir noch weitere Entweder-Oder-Fragen und die würde ich dir jetzt direkt erstmal zu Beginn stellen.
Gerne.
Also, Langstrecke oder Kurzstrecke?
Kurzstrecke eher. Langstrecke ist meistens eher so ein Urlaubsziel zwar, aber die Kurzstrecke, dann hat man es kurz und knackig. Stunde schlafen vielleicht, aussteigen und man ist da.
Wohl wahr, wahre Worte. Nächste Frage. Professionelle Kamera oder Handyfotos?
Handyfotos. Geht schneller, ist immer dabei.
Ja. 3 Stunden oder 5 Minuten vom Abflug am Flughafen?
Eher in der Regel 5 Minuten. In Berlin geht das sehr gut. Also wir haben ja viele Fluchen über den Flughafen Tegel, aber ich muss sagen, es ist schon ganz angenehm manchmal. Luftlinie, es ist 1 Minute quasi vom Taxi in den Flieger. Und die ganze Kontrolle, wenn man halt irgendwie jetzt nicht lange anstehen muss, geht halt auch super schnell. Ja. Und dann ist es halt auch schön, man kann kurz vor knapp ankommen.
Kann ich nur bestätigen, Tegel ist auf jeden Fall ein super Flughafen. Ähnlich haben wir es hier in Dortmund, ein bisschen kleiner. Viele wissen auch gar nicht, dass Dortmund einen Flughafen hat, aber der ist auf jeden Fall auch so kuschelig, dass man da auch nicht lange vorher schon da sein muss. Rucksack oder Koffer?
Das kommt ganz drauf an. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile zum Koffer tendiert, weil ich doch eigentlich geschäftlich eher reise, also eher reise, um halt zu arbeiten. Und da ist es angenehmer, ein Hardcase zu haben, wenn man es dann doch mal aufgeben muss oder so, wenn man zu kleine Maschine ist oder die Sachen sind halt besser geschützt.
Ja.
Und wenn ich aber privat irgendwie unterwegs war oder irgendwie so einen Roadtrip mache, finde ich eigentlich ganz geil mit einem Rucksack. Dann sollte aber auch klein sein, also eher in warmen Ländern. Also okay. Koffer.
Okay. Spontan oder komplett durchgeplant?
Spontan. Absolut spontan.
Okay. Frühbucher oder Last Minute?
Da auch eher Last Minute, obwohl ich schon immer so ein Ziel vor Augen habe. Einmal im Jahr geht es eigentlich nach Südostasien und das steht schon eigentlich immer fest. So, ja. Wenn es hier kalt wird im Januar, Februar, haue ich ab nach Asien.
Okay, gut, dann hat sich die nächste Frage übrig, denke ich mal. Asien oder Amerika? Vermutlich Asien. Dann Asien. Okay, gut. Ja, okay, das war erstmal diese Fragerunde. Vielen, vielen Dank, Franz.
Ja, gerne.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass viele dich natürlich kennen, weil du als Alle Farben dann entsprechend die Radiostationen rauf und runter läufst und wir in Deutschland, ich glaube, alle kennen dich mittlerweile. Mhm. Du machst das ja jetzt viele, viele Jahre schon. Wann hast du nochmal begonnen?
Ich habe begonnen, also Musik zu machen vor knapp 18 Jahren.
Okay.
Und erfolgreich wurde ich, also sag ich mal, kommerziell erfolgreich wurde ich vor knapp 5 Jahren.
Ja.
Und jetzt mittlerweile schon ins 6. Jahr gehen. Aber ich habe davor relativ erfolgreich eher, sag ich mal, im Untergrund Musik gemacht. Viel Clubszene und auch schon Festivalszene bespielt, aber nicht auf den großen Bühnen, sondern halt eher auf den kleineren Bühnen. Und seit 2009 lebe ich von der Musik auch.
Ja, okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, mittlerweile gibt es dann wohl auch die größeren Bühnen. Gut, in diesem Jahr gibt es die leider nicht, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte.
Der Umstände,
genau, richtig. Aber ich meine, du bist jetzt seit 2009, sagst du, lebst du davon und bist jetzt seit 5 Jahren auch kommerziell erfolgreich. Und dementsprechend hast du natürlich auch mit Reisen extrem viel zu tun, weil ich glaube, gerade in eurer Berufssparte ist das Thema Reisen natürlich super wichtig, weil ich glaube, es gibt ja kaum eine Szene, in der so viel gereist wird, wie wenn man ein erfolgreicher DJ ist und dann wirklich irgendwie immer on Tour ist. Und wie empfindest du das Reisen jetzt in den letzten 5 Jahren vor allem?
Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Also ohne das Reisen könnte ich nicht so stattfinden und könnte ich halt auch gar nicht so viel Musik zu den Leuten bringen. Für mich, das ist auf jeden Fall einfach auch ein großes Thema. Ein ewiger Begleiter ist halt natürlich das Reisen. Ich bin tatsächlich in meiner Jugend oder jung erwachsen bin ich nie gereist. Also in Deutschland mal irgendwie vielleicht an die Ostsee oder so. Ich bin erstmal in den Flieger gestiegen, um einen Gig zu spielen.
Ach krass, okay.
Das okay. Heißt, das verbinde ich auch sehr stark auch einfach mit meiner Arbeit, mit der Musik, das Reisen. Es ist halt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es ist auch auf jeden Fall auch Inspiration für mich. Ich liebe andere Kulturen. Ich habe das halt alles über diesen Weg kennengelernt, über die Musik, und mittlerweile reise ich natürlich auch privat. Ja. Aber super spannendes Thema für mich auch nach wie vor. Ich freue mich immer, wenn wir dann irgendwo hinfliegen oder irgendwo einen Gig haben, wo ich noch nicht war.
Mhm. Glaube ich.
Dann kann man das immer sehr schön verbinden. Also wir sind das erste Mal nach Hongkong Anfang des Jahres. Es war nämlich auch der letzte Gig, der vor Corona stattfinden konnte.
Ja.
Und da habe ich mich einfach auch so ein Stück weit in Hongkong verliebt. Großartige Stadt.
Definitiv.
Ja.
Ich war selber auch schon mal dort und muss sagen, also das ist ja wirklich eigentlich eine mega schöne Stadt. Also ja, man sagt auch immer irgendwie, das New York Asiens so ungefähr. Und ich muss aber sagen, ich durfte auch schon mal in New York sein und ich fand Hongkong irgendwie ja fast schon einen Ticken cooler. Also irgendwie war es sauberer, habe ich das Gefühl gehabt. Und die Menschen wirkten, obwohl es eine Weltmetropole ist, wirkten die nicht so gestresst, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wie in New York. Und hattest du denn Zeit, dann auch Hongkong richtig zu entdecken, oder?
Wir waren nicht so lange da. Also wir hatten jetzt nicht viel Zeit. Wir haben natürlich das Nachtleben gesehen, was cool war. Aber allein so diese Atmosphäre, wenn man da ankommt in der Stadt und die Szenerie, also du bist ja am Wasser, du siehst Berge, du fährst durch. Es ist, also man kann sich kaum vorstellen, ich habe keine Stadt kennengelernt, die so ist. Und das war auf jeden Fall eine spannende Reise und quasi ein schöner Abschluss für dieses Jahr im Februar.
Im Februar der Abschluss des Jahres, ja, ja, klar. So ist das.
Ich versuche es mit Humor zu nehmen und ich finde, das ist für mich eigentlich auch ein guter Weg, mit sag ich mal, der Krise umzugehen.
Ja.
Einfach mit einem Lächeln in die Zukunft blicken, gucken, dass man das Beste draus macht. Dieses Jahr waren dann halt leider nicht so viele Reisen. Ich bin in Autokinos gewesen in Deutschland. Wir hatten eine Show in Düsseldorf, eine Show in Bonn. Wir waren auf dem Mini-Paruka-Will in Weeze. Ansonsten war leider wenig mit Reisen, aber man guckt gerne jetzt irgendwie, also was ich gerne mache, wenn ich jetzt irgendwie in meine Fotos gucke, ich gucke mir Reisen an. Was ich bevor Corona nicht gemacht habe. Ich muss sagen, jetzt schwelge ich in diese Erinnerung. Ja. Ich hatte gar nicht die Zeit, sage ich mal, mir anzugucken, wo war ich denn überall, was habe ich erlebt.
Ja.
Und deswegen war auch die Erinnerung mit Hongkong gerade noch so präsent.
Ja, verstehe. Ja, jetzt bist du 5 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, durch die Welt gejettet und von Termin zu Termin. Dann kommt dieses Thema Corona und irgendwie alles ist im Lockdown-Modus und deine Konzerte, deine Gigs sind dann irgendwie auch, hast du ja gerade gesagt, dann überschaubarer geworden jetzt in diesem Jahr. Ja. Du hast also mehr Zeit gehabt, um Luft zu holen. Du hast die Zeit genutzt, um dich mit Urlaubsfotos zu inspirieren. Aber entspannt sowas dann auch? Vermisst man dann das Reisen? Oder, also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe da auch die letzten Jahre sehr, sehr viel um Ohren gehabt und auf einmal kommt dieser Lockdown und irgendwie sitzt man dann so zu Hause und denkt, okay, cool, keine Abendveranstaltung mehr, am Wochenende gibt es jetzt keine Partys mehr und so weiter und so fort. Und also man kann ja auch Kraft rausziehen. Wie ist es jetzt bei dir so nach den ersten Monaten, wo es ein bisschen ruhiger gelaufen ist?
Also ich konnte die Zeit bisher sehr gut nutzen. Ich habe ein Album rausgebracht. Mit etwas anderer Musik. Ich habe ein Chill-Out-Album gemacht.
Ja.
Ich habe die Entschleunigung quasi als Musik rausgebracht. Ich hab sehr viel gekocht. Ich glaube, das geht vielen so. Ich habe die Zeit halt dafür genutzt, zu Hause einfach die Küche mehr zu nutzen. Ja. Ich habe das Ganze auch ein bisschen professionalisiert. Ich habe auch eine eigene Seite, Alle Farben Kitchen heißt die. Weil wenn man nämlich so viel reist, lernt man auch viel Essen kennen, wenn man sich darauf einlässt. Und das war immer ein großes Thema bei mir. Ich habe liebend gern alles ausprobiert.
Ja.
Ich habe gesagt, wenn ich es nicht ausprobiert habe, dann kann ich nicht sagen, ich mag's nicht.
Ja.
Und diese ganzen Ideen konnte ich jetzt einfach mal umsetzen. Ich habe tagelang in der Küche gestanden. Ich hab all die Inspirationen vom Reisen einfach mal genommen und vom Essen und zu Hause umgesetzt.
Mhm.
Und da sind dann halt natürlich auch meine Lieblingsregion Südostasien war natürlich auch viel vertreten mit thailändischer Küche und vietnamesischer Küche. Und ich konnte das Stück weit sehr genießen, muss ich sagen. Aber so langsam könnte es auch mal wieder losgehen mit Reisen. Und so langsam könnte es wieder losgehen mit Shows. Da würde ich mich auch sehr freuen drüber.
Ja, verstehe. Wahrscheinlich dann auch mal wieder neue Gerichte irgendwo in anderen.
Richtig, Hotspots langsam gehen wir die Gerichte aus.
Okay.
Nein, so ist es nicht. Aber ja, also ich freue mich schon wieder darauf, wenn es weitergeht. Und Ich will mich da auch nicht unterkriegen lassen jetzt von der Situation. Nach vorne schauen, schöne Urlaubsziele sich angucken, schöne Plätze sich angucken.
Ja.
Das motiviert auch schon wieder.
Glaube ich sofort. Kenne ich bestens.
Ich denke mal, da wird es dir nicht anders gehen. Und
das ist richtig.
Wenn du auch so schwärmst von fernen Plätzen wie Hongkong oder wenn du sagst, New York ist auch geil.
Ja.
Ich empfinde genauso, aber ich denke halt irgendwie jetzt ist gerade, wir müssen halt irgendwie ein bisschen durchziehen, wir müssen halt irgendwie jetzt gerade einfach stark bleiben und sagen, es wird wieder besser.
Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, wenn unsere Generation die größte Herausforderung damit hat, dass wir irgendwie mal aufs Reisen verzichten müssen, beziehungsweise dann auch irgendwelche Hygienemaßnahmen umzusetzen haben, dann sind wir, glaube ich, kommen wir noch ganz gut weg. Ich glaube, da gab es Generationen vor uns, die haben ganz andere Probleme gehabt.
Ja.
Und du hast recht, also dieses ganze Thema Urlaubsfotos mal sortieren, Alben anlegen und sonstiges und einfach nur in Erinnerung schwelgen, dafür hat man dann endlich Zeit. Ich weiß noch, ich komme noch aus dem Alter, wo man tatsächlich damals auch mit einer Kamera dann entsprechend den Film irgendwann voll hatte, dann zum Entwickeln gegeben hat und da hat man sich dann irgendwie anders drauf gefreut, auf die entwickelten Fotos und wenn man jetzt in dieser schnelllebigen Zeit, keine Ahnung, ich war jetzt am Wochenende unterwegs, da würde ich sagen, habe ich locker wieder 500 Fotos geschossen von drei Motiven.
So ja, man macht sich halt, man klickt viel mehr und also ich muss auch immer irgendwie so einmal die Woche oder so gehe ich nochmal die Fotos durch, lösche einmal durch, weil okay, von dem hast du 30 Fotos gemacht von der und der Sache. Ja. Man muss ja erst wieder runterlöschen auf ein Foto. Ich kenne das auch noch ganz gut mit richtig Kamera. Ich habe früher Graffiti gemacht. Ich habe früher halt irgendwie Grafikdesign angefangen zu studieren. Da hat man auf jeden Fall auch die Kamera gebraucht.
Ja, ja. Und jetzt nochmal, ich wollte gerade noch was sagen, wollte ich aber nicht unterbrechen zum Thema Küche und Essen etc. international, weil da haben wir auch immer wieder mit unserer Community zu tun, dass dann einige auch sagen, ja, wie ist denn das Essen vor Ort und sonstiges und es gibt tatsächlich noch sehr viele Leute, die dann klassisch irgendwie, egal wo auf der Welt, wieder das gleiche essen, wie bei uns in Deutschland und ich habe dann auch Leute am Flughafen mal kennengelernt, die haben sich da ihr eigenes Nutella-Glas mitgenommen oder Wahnsinn. Keine Ahnung, ja genau, richtig. Und haben sich irgendwas aus Deutschland, so typische Wurst oder sonstiges irgendwie mitgenommen, egal wo sie hingeflogen sind, weil die haben gesagt, naja, darauf kann ich nicht verzichten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du probierst alles Neues aus, aber gibt es irgendwas, worauf du auch nicht verzichten kannst, wo du sagst, naja, irgendwie, oder wenn ich länger unterwegs bin, dann vermisse ich das?
Also wenn man jetzt lange in Asien ist, dann gibt es eine Sache, die gibt es da wenig, Käse. Und ich glaube, so als Mitteleuropäer, viele mögen einfach Käse und das ist entweder sehr, sehr teuer. Also weiß nicht, wenn man dann so ein kleines Stück Parmesan für 30 Euro kaufen soll, da guckt man dann auch so, huch. Ja. Das ist natürlich irgendwie was dann irgendwann so bei mir auch hochkommt und so ich sage, oh, das wäre schon mal irgendwie geil, so ein Stück Käse wieder zu essen.
Ja.
Das versuche ich mir dann da halt irgendwie auch mal zu gönnen, aber das ist was ich tatsächlich irgendwann auch mal ein bisschen vermisse.
Aber du packst jetzt keinen Käse schon vorher in den Koffer.
Nee, aber das ist halt auch eher sowas, wenn ich dann, ich verbringe ja auch länger Zeit da. Also ich teile so ein bisschen meinen Winter auch die Zeit, dass ich dann halt auch da Zeit verbringe und von da aus auch arbeiten kann, von da aus auch flexibel ich tue dann da oder wir machen ja trotzdem, ich bin trotzdem weiter erreichbar. Ich bin an den Mails dran. Das passiert halt einfach nur im Warmen dann. Was ganz schön ist, ich glaube, das ist ein riesiger Luxus natürlich. Und ich bin dann halt eher so, wenn ich dann 6 Wochen da bin, dann irgendwann kommt dann so, jetzt wäre es mal geil, ein Stück Parmesan zu essen.
Kann ich nachvollziehen. 6 Wochen sagtest du jetzt gerade, du hast jetzt gesagt, jedes Jahr?
1 bis 3 Monate bleibe ich in Asien.
Okay, mega cool. Ja. Und warum Asien dann in dieser Hinsicht? Was fasziniert dich so sehr an Asien, dass es jetzt nicht irgendwie auch mal die anderen Kontinente geworden sind in den letzten Jahren?
Zum einen für mich ist das ein schönes, einfaches Leben da. Ich mag die Küche, ich mag das Essen da. Es ist vielseitig, trotzdem, du hast halt viel frische Sachen, du hast halt trotzdem, wenn du Bock hast, auch Fleischgerichte oder so. Du findest halt irgendwie für viele Geschmäcker findest du dort. Wenn ich jetzt irgendwie Südamerika, da ist nicht überall so, dass man irgendwie gutes Essen kriegt, da ist dann halt Reis und Bohnen oft die Wahl.
Ja.
Von daher, das ist halt ein großer Punkt. Und dann gab es mal einen Zufall. Ich habe nämlich einen Thai kennengelernt und seine Familie dann im Umkehrschluss und habe mich mit dieser Familie total angefreundet und verbringe jetzt halt die meiste Zeit auch in Thailand bei dieser Familie. Ich habe da so eine kleine Hütte
Ach cool.
Ich darf die Küche mitnutzen. Ich unternehme halt mit dem Bankheister, ja. Dem Sohn der Familie, unternehme halt total viel da. Wir fahren dann irgendwie raus aufs Wasser oder keine Ahnung, wir veranstalten da Partys zusammen. Also es gibt halt jede Menge tolle Sachen, die man machen kann. Und wenn man halt dann auch diese Basis hat, ich habe dann angefangen, ein paar Thai-Wörter zu lernen mit dem und deswegen fühle ich mich halt auch so wohl da.
Ja. Ja, das ist natürlich super interessant. Und ja, Thailand durfte ich auch schon mal sein. Da fand ich Bangkok extremst. Hm. Ist das, also ich muss jetzt ja nicht genau den Ort verraten, aber der Wohnort dann der Familie, ist das in der Nähe von Bangkok oder ganz woanders?
Ganz woanders. Okay. Also das ist im Süden weiter, ja. Südosten auf Koh Phangan.
Ah, okay.
Ja. Also das ist immer verschrien als Partyinsel, weil da sind immer diese Raves, diese Full Moon Partys. Genau. Aber den Rest der Zeit ist diese Insel ruhig, weil alle kommen zur Full Moon Party. Es ist ein wahnsinniges Spektakel, sich das anzugucken, wie die Insel sich verändert.
Ja.
In diesem Mondzyklus, die Leute kommen so 2 Tage vorher und reisen 2 Tage später ungefähr wieder ab.
Ja.
Und dann hat man so ein Schlagzeit, wo dann auf dieser Insel 20.000, 30.000 Leute mehr sind, die da auch irgendwie unterkommen.
Wahnsinn, ja.
Und dann fahren noch zur Full Moon Party, fahren dann noch Leute mit Speedboats ran. Also diese Insel am Full Moon Tag ist unfassbar voll.
Okay.
Und dann nimmt das wieder ab und dann hast du diese Insel, dann bist du irgendwo in einem Café, in einem Restaurant und dann kannst du so an so einem Strand, der super schön ist, da sitzen dann 3 Leute und guckst den Sonnenuntergang an, weil dann kein Arsch mehr da ist.
Ja.
Dabei ist es eine wunderschöne Insel und hat sehr viel. Also gerade im Norden ist halt diese Party nicht.
Ja.
Und da hast du dann auch irgendwelche Naturschutzgebiete und so.
Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja. Ich war damals nicht auf dieser Insel, ich war auf anderen Inseln noch. Und,
wo warst du?
Auf Phuket war ich dann. Mhm. Genau, Bangkok und Phuket waren es, glaube ich, nur.
Ja, die sind sehr, sehr, und, sehr überlaufen auch leider manchmal.
Ja, richtig. Wobei das jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, 10 Jahre her ist. Also,
Da fing es an,
richtig. Komisch, was war denn vor...
Ja. Aber man kann es, es ist auf jeden Fall toll für alle Reisenden, weil... Ich finde, man kann Kultur dann auch erleben. Also es ist zwar sehr touristisch, man kann Kultur immer noch erleben und die haben tolle Struktur, was für Reisen angeht. Also die helfen dir überall, die sind sehr freundlich.
Total.
Also wenn du irgendwie einsam und verlassen am Bahnhof oder irgendwo stehst, dann kommt jemand, guckt dich an, fragt dich, wo willst du hin, wie kann ich dir helfen?
Ja.
Und das habe ich da auch seit Anfang an immer sehr genossen. Die Kultur ist einfach freundlich.
Ja, definitiv. Also jetzt durfte ich auch noch nicht ganz Asien sehen, aber ich glaube, ich will es auch nicht verallgemeinern, aber die Länder, die ich in Asien schon sehen durfte, da würde ich das komplett verallgemeinern und sagen, hey, die sind irgendwie kulturell alle so freundlich. Also ich habe da jetzt...
In der Regel ist es auf jeden Fall...
Ja.
Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, das möchte ich nicht unbedingt ausweiten, aber ich habe so ein bisschen Gefühl, liegt auch daran, dass viele Buddhisten da sind und die Einstellung von Buddhisten ist halt, wenn du Gutes gibst, kriegst du Gutes zurück.
Ja.
Und das erlebt man halt in diesen Ländern einfach auch.
Ja, das ist richtig. Ich weiß, also wenn du hier in Deutschland, ist jetzt vielleicht plakativ gesprochen, aber ich glaube, wenn du hier jetzt irgendwie auf einer oder auf einer Straße, wo viele Menschen irgendwie über den Bürgersteig gehen, wenn du da irgendwie stehen bleibst und dann irgendwie ein Foto von deiner Partnerin oder von deinem Freund machen willst und dann interessiert das keiner, laufen alle durchs Bild. Und ich werde das nie vergessen, als wir in Hongkong waren, dann gab es irgendwie so einen schönen Torbogen und dann habe ich meine damalige Freundin, jetzige Frau, dann da irgendwie so positioniert und gesagt, komm, das sieht so schön aus, ich jetzt mal ein Foto von dir. Und dann war da aber so viel Hektik und auf einmal sind die Leute einfach stehen geblieben und haben gewartet, bis wir das Foto geschossen haben und danach sind die alle weitergegangen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, ja, also wenn wir jetzt den Vergleich mit New York haben, dann würden sie wahrscheinlich dann eher sagen, komm.
Da wird man noch umgerannt.
Geh weiter.
Da ist die Kamera weg danach. Nee, also, genau, das habe ich halt echt da erlebt auch, wie du das genauso erlebt hast. Es ist einfach sehr freundlich dort.
Ja. Das ist wohl wahr. Und wenn du jetzt als DJ dann in Thailand bist oder generell Asien bereist und sonstiges, wie ist das dann mit dem Thema Nightlife? Hast du dann so den inneren Drang oder den inneren Wunsch, dir auch da irgendwie die Clubs zu geben und dann nächtelang unterwegs zu sein? Oder bist du dann so jemand, der dann sagt, nee, komm, ich habe jetzt Urlaub und ich weiß, dass hier zwar auch Partys stattfinden, aber ich gehe heute mal früh ins Bett?
Ich mache das so ein bisschen... durchmischt. Also ich habe durchaus Shows da, das heißt, ich kenne das Nachtleben in Asien, wo ich dann auch gerne mal mitfeiere oder so, weil ich halt nicht so viele Shows wie jetzt in Europa spielen würde. Und ich kann es da auch genießen, mal wegzugehen. Aber in der Tat, in der Regel meine ich, ist es so, dass ich dann da auch mal eine Party auslasse.
Mhm.
Also ich, so sehr ich das mag, ich brauche es nicht immer.
Ja, verstehe. Und was glaubst du, wie unterscheidet sich das Nachtleben Asiens irgendwie mit dem europäischen Nachtleben? Oder unterscheidet sich es überhaupt? Was ist deine Meinung dazu?
Ich würde sagen, es ist hier und da etwas kommerzieller im Allgemeinen. Also die spielen mehr Charts als jetzt, sage ich mal, auf einem europäischen Festival. Was nicht unbedingt schlimm ist, finde ich, aber man merkt den Unterschied. Also die DJs, die da gefragt sind, sind auch ein bisschen andere. Der Sound ist oft etwas härter. Die haben ein bisschen andere Kultur auch beim Feiern. Also die Clubs sind eher mit Table Service als bei uns. Also es ist alles ein bisschen eher für Leute mit ein bisschen Geld.
Okay.
Die Partys, die meisten. Nicht alle. Wenn man jetzt auf Kopanjan ist, da ist es eher nicht so. Da soll jeder come as you are und feier mit uns.
Cool, ja.
Aber wenn du in den Großstädten bist, dann sind die immer schon ein bisschen schicker, die Läden. Table Service, Champagner, sowas schon.
Ja, verstehe. Also ich persönlich bereise auch sehr gerne die Welt und egal wo ich da bin, versuche ich irgendwie immer einen Abend wegzugehen und zu gucken, weil ich finde das so interessant, wie andere Leute feiern, also andere Kulturen feiern. Und das ist ja allein schon in Europa so. Also da wirst du wahrscheinlich auch noch ein Buch drüber schreiben können, schon, was du da schon so erlebt hast. Aber ich muss sagen, zum Beispiel mein Favorite-Konzert, was ich bisher mitgemacht habe, das war Coldplay. Jetzt denkt natürlich jeder, ja, schöne oder gute Band, schöne Musik, aber ist das jetzt irgendwie so das Fest oder das Konzert-Highlight? Ja, war es, weil es war Open Air in Spanien, in Barcelona, und die Leute sind so mitgegangen. Das war so der Hammer und das werde ich, glaube ich, nie vergessen.
Ich kann es mir richtig gut gerade vorstellen.
Ja, das war wirklich so eine laue Sommernacht und also wirklich eine unfassbar gute Stimmung, so Fußballstadion, Atmosphäre, nur ohne Pöbeln. Und das war super und parallel ein Konzert hier in Deutschland gesehen, gleiche Band.
Ja.
Weniger Stimmung. So ist es halt auch, wenn du dann halt, egal wo du auf der Welt bist, sind die Leute halt total anders. Die ticken wirklich anders und deswegen auf jeden Fall für mich eine Empfehlung an alle Hörer da draußen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, guckt euch auf jeden Fall mal das Nachtleben an, weil es ist auf jeden Fall interessant, meiner Meinung nach.
Das wäre jetzt meine Frage dazu. Nutzt du das, also gehst du viel dann auch auf Konzerte, weil du reist ja auch viel beruflich und nutzt du das dann auch, dass du dir dann außerhalb des Nachtlebens jetzt, ich meine mal gemein, klar, ob du dir dann halt auch Konzerte anguckst von Bands oder von Künstlern, die du magst?
Ja, schon. Also je nachdem, ich würde jetzt den Urlaub nicht daran orientiert irgendwie buchen, aber wenn ich dann sehe, dass ich jetzt in Barcelona bin oder keine Ahnung wo, dann schaue ich schon, welche Künstler sind gerade in der Stadt unterwegs und wo gibt es da die Möglichkeit eventuell noch, also ist ja auch so, wenn du dann Tickets relativ last minute buchst, dann hast du halt Schwierigkeiten auch an Tickets zu kommen, aber ich bin auf jeden Fall sehr eventbegeistert und gucke mir dann gerne musikalische Highlights an oder auch Sport-Highlights, also auch das.
Ja, stimmt, das ist auch eine Möglichkeit. Ich bin wenig sportbegeistert, muss ich sagen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das halt auch ein großes Thema ist, wenn du sagst, okay, da sind jetzt die Opens oder was auch immer, wo du sagst, wow, cool, ich bin gerade hier, ich konnte ein Ticket kriegen.
Richtig.
Also ich fand es auch immer gut, wenn wir mal einen Off-Day hatten und dann durch Zufall irgendwie ein cooler Künstler oder so irgendeine Band spielt und dann sagen wir auch, okay, da gehen wir hin, lass uns das machen. So. Und wir sind ja, die großen Reisen oder die langen Reisen machen wir immer im kleinen Team, aber hier in Europa sind wir natürlich auch eine Riesengruppe.
Ja, stimmt. Ja, da hast du dann auch immer mehr Musiker irgendwie mit im Schlepptau, ne?
Genau. Also in Deutschland sind wir auf den Festivals bis zu 15 Leute. Das glaubt man manchmal kaum, aber weil man auf der Bühne halt auch gar nicht die Menschen direkt sieht, sondern da haben wir halt einen Lichtmann, einer Visuals, also für die ganzen Videos hinter mir, Ton natürlich, dann habe ich mit dabei Trompete, also für die mich noch nicht gesehen haben, es hat ein bisschen was von der Band, wenn ich einen großen Auftritt habe. Gesang bis zu zweimal. Und dann haben wir noch Stagehands, also die dann mein Equipment aufbauen, weil die meisten Bühnen, wo man jetzt hinkommt, sag ich mal eine Bandbühne, ich habe jetzt beim Rock am Ring oder Rock im Park oder so bei diesem gespielt, da muss man alles mitbringen. Die Bühnen sind nackt, sagt man so schön.
Ja.
Und da muss man halt die Lichter mitbringen, Effekte mitbringen und dann braucht man natürlich auch dementsprechend Leute, die sich mit drum kümmern.
Ja, und dann tourt ihr mit einem großen Bus oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, das ist dann Nightliner plus LKW.
Okay.
Also, und meine Tour im Dezember, letztes Jahr hatte ich eine große Tour in Deutschland, da sind wir tatsächlich mehrere LKWs, mehrere Nightliner plus PKWs. Das 40 Leute sind beteiligt dann gewesen.
40
das Leute. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man dann einfach nur da vor der Bühne steht, weil man die halt auch nicht sieht. Die sind hinter den Kulissen Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal alles Gute auch an die. Die haben auch gerade sehr zu kämpfen, weil meistens sind natürlich Freelancer. Ja. Und das ist natürlich jetzt schwer. Konzerte gibt es nicht.
Nee, oder dann nicht für die große Menschenmasse, sondern nur irgendwie im kleineren Rahmen wie Autokino etc. Wie ist das eigentlich als Künstler vor einem Publikum zu spielen, die alle im Auto sitzen? Also ich frage mich das, ich habe einen Comedian live gesehen jetzt im Sommer. Ja. Da haben wir dann alle per Hupe applaudiert oder Lichthupe. Ja. Und ich weiß nicht, also irgendwie stelle ich mir das hart vor oder ist es gar nicht so hart? Und man sieht die Gesichter der Leute, die irgendwie vorne im Auto sitzen und kann daran orientiert dann doch irgendwie.
Die Scheiben spiegeln, man kann die Leute nicht so gut sehen, wenn es abends ist.
Okay.
Ich hatte 6 sehr verschiedene Autokonzerte. Von die Leute standen neben dem Auto bis hin halt zu ganz strikt, das war dann halt ganz am Anfang, als die ersten Autokinoshows überhaupt erlaubt waren. Da war ich bei einer im schönen Saarland und da war es dann wirklich so ganz strikt, die Fenster noch nicht mal richtig auf, nur ein Schlitz auf und so. Das war dann natürlich sehr verhalten, aber ich muss sagen, ich war erstmal, im ersten Augenblick war ich sehr froh, überhaupt was machen zu können.
Das glaube ich.
Und dann die nächsten Shows waren dann zum Glück, da war dann eine ganz große dabei mit Feuerwerk, das war natürlich auch wieder schön, aber irgendwann war ein bisschen die Luft raus und irgendwann war es halt auch schwer, irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn du halt niemanden siehst. Das ist dann wie ein Livestream, also ich habe viel von mir aus dem Wohnzimmer gelivestreamt.
Ja.
Das ging eine Zeit sehr gut, ich glaube wir haben 18 Livestreams gemacht bei mir aus dem Wohnzimmer.
Einen auch mit Urlaubsguru zusammen.
Einen mit euch zusammen, auf jeden Fall.
Ja.
Und wir haben das auch immer weiter professionalisiert. Ich habe mein Wohnzimmer komplett zu einem Filmstudio umgebaut. Also man hat immer nur einen Ausschnitt von meinem Pult gesehen, aber das sah aus. Ich konnte halt nichts mehr machen. Keine Couch mehr drin, gar nichts. Da waren 4 Kameras aufgebaut. Richtig Lichtanlage. Auch meine Deckenlampen haben wir alle neu verkabelt. Die Kabel haben wir dann halt irgendwie hinter so einer Säule lang gezogen. Aus meinem Blick sah das so furchtbar aus. Nichts versteckt von den Kabeln, weil war ja auch kein Publikum da, nur die Kameras.
Ja.
Letztendlich bin ich jetzt ganz froh, auch wieder mein Wohnzimmer zurückzuhaben, aber es war eine coole Zeit irgendwie auch.
Ja, ich habe auch im Wohnzimmer getanzt, das weiß ich noch ganz genau, als du an dem Abend aufgelegt hast.
Wahnsinn, wie alle in ihren Wohnzimmern, genauso wie du, das fand ich auch.
Ich dachte auch am Anfang, ist es irgendwie ein bisschen bescheuert, weil ganz so oft tanze ich jetzt nicht. Also manche machen das vielleicht beim Putzen oder sonstiges. Ich tanze eher weniger im Wohnzimmer, aber da habe ich dann auf jeden Fall getanzt und am Anfang habe ich mich auch erst ein bisschen bekloppt gefühlt und dann dann ging das. Dann waren wir da ein paar Leute und dann.
Man kann den auch noch sehen, euren oder unsere Zusammenarbeit da, die Urlaubsguru Livestream. Ich weiß nicht, ob er noch Facebook ist, da ist glaube ich gemutet, aber auf YouTube findet ihr den noch.
Okay.
Wenn ihr mal reinhören wollt.
Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall, ja. Und ein Thema Konzerte in Deutschland etc. Du hast ja gerade auch schon mal Bonn erwähnt, da durfte ich dann auch im Publikum sein, da habe ich deine Show dann auch genossen, da saßen wir alle am Tisch und das ist ja auch richtig geil organisiert gewesen. Größte Open-Air Festival sozusagen jetzt hier im Corona-Sommer in Deutschland.
Ja. Tolle Location auch.
Tolle Location, einfach alles super geil organisiert. Man hat sich sehr wohl gefühlt, man konnte, das ist ja auch sehr unüblich für Konzerte, dass man irgendwie sich die Sachen an den Tisch bestellen
kann. Das haben viele Leute sehr genutzt. Ja. Man konnte Fässer an den Tisch stellen. Ich habe die Fässer rollen sehen, sag ich mal.
Ja, aber natürlich konnte man nicht tanzen oder man durfte nicht tanzen. Das war vom Ordnungsamt leider nicht erlaubt. Und von daher freue ich mich einfach, wenn es hoffentlich dann nächstes Jahr wieder irgendwie auch mit Tanzen möglich ist. Und dann werden wir dich dann hoffentlich wieder auf den größeren Bühnen sehen. Auch bei Perukaville durfte ich dich einmal sehen und durfte deine ganze Crew, weil da gab es ja noch andere Künstler, die zu euch gehören, die dann auch vorher und nachher noch gespielt haben und es war schon einfach geil. Also eine klare Empfehlung hier. Wenn das wieder losgeht, dann auf jeden Fall mal zu einem deiner Gigs gehen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Komm vorbei. Ja. Es lohnt sich. Es ist einfach auch eine runde Show. Auch gerade mit den Live-Elementen. Es begeistert die Leute auch immer, weil viele Leute wissen gar nicht, die denken, ich bin da, stehe da oben, drück Knöpfchen, bin halt sozusagen in Klammern nur der DJ, aber da gehört halt weitaus mehr dazu. Also wir machen halt eine richtige Show.
Ja.
Und es macht halt auch richtig Spaß mit so einem Team im Hintergrund und es macht halt auch richtig Spaß, wenn das Licht auf die Millisekunde sitzt und die Videos. Und dann habe ich halt irgendwie, wenn man meine Musikvideos kennt, da sind dann auch Ausschnitte aus den Musikvideos mit eingebaut. Es ist halt viel durchdacht und wir arbeiten natürlich an der Show auch immer weiter. Und das sieht man und Das sehe ich auch immer im Publikum, die Freude und wie alle mich anlächeln und ich zurücklächle.
Ja, das muss echt geil sein, auf jeden Fall. Wenn du so durch Deutschland tourst, dann fährst du auch viel, hast ja gerade gesagt, mit einer großen Crew durchs Land etc. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal auf das Reiseland Deutschland irgendwie so ein bisschen konzentrieren, ich meine, ich würde jetzt auch sagen, dass ich schon ein bisschen was von Deutschland gesehen habe, aber wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie du.
Ich sehe auch viele Kuhkäfer. Bei den großen Festivals sind natürlich nicht an den Großstädten, weil es ist laut, man würde viele Leute stören.
Ja.
Deswegen kenne ich durchaus manche Orte, wo man gar nicht drauf kommt.
Ja. Ich weiß noch, Franz Beckenbauer, 2006 Weltmeisterschaft in Deutschland, ist er dann mit dem Helikopter immer von Spielort zu Spielort geflogen. Dafür wurde er natürlich auch kritisiert, zu Recht teilweise auch, aber er war ja Repräsentant der Weltmeisterschaft und musste entsprechend dann auch zusehen, dass er dann irgendwie von Spielort zu Spielort kommt, und das war für ihn der schnellste Weg.
Ja.
Und er hat nachher gesagt als Fazit, Leute, ihr wisst gar nicht, wie grün Deutschland ist. Und wenn du jetzt gerade von Kuhkäfern sprichst und so weiter, ich denke, da wirst du vielleicht auch in die Richtung was sagen können.
Deutschland ist definitiv, also auch, weiß nicht, wir haben Umweltplaketten mit den Autos. Hier ist viel mehr ein Umweltbewusstsein als in den meisten Ländern der Welt. Das merkt man, wenn man so viel reist. Und wir haben natürlich auch nicht die schönste Ökobilanz, aber da habe ich mal ein sehr schönes Zitat gehört von Paul van Dyk, ich weiß nicht, ob manche kennen ihn vielleicht noch, eine Trance-Legende, DJ-Legende aus dem letzten Jahrzehnten. Der hatte mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, ja, wie sehen Sie das denn mit Ihrer Ökobilanz, Sie fliegen ja viel, Sie haben ja einen grausamen ökologischen Fußabdruck, dann meinte er, wie wäre es denn, wenn alle Leute zu mir fliegen müssten? Das wäre viel schlimmer. Ich fand das gar nicht schlecht, weil tatsächlich habe ich auch selber Fans, die mir hinterherreisen. Wenn ich bei ihnen bin, dann müssen die nicht reisen. Und dann würde ich schon sagen, dass es eigentlich besser ist, wenn ich zu den Leuten komme. Und ich mache es ja auch im Rahmen meiner Arbeit. Wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit einem Helikopter, mit einem Jet irgendwie von A nach B privat reisen würde, dann würde ich es vielleicht auch nicht ganz so argumentieren können.
Mhm. Und du hast gerade Jet gesagt, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch mal Fotos von einem Privatjet gesehen habe.
Genau, das machen wir halt nicht aus, sag ich mal, Zwecken des Komforts, weil ein Privatjet ist weniger komfortabel, kann ich hier an der Stelle sagen. Außer man gibt natürlich noch ein bisschen mehr aus, dann kann man sich den einrichten lassen, wie man will. Aber in der Tat ist es so, wir nehmen den nur, wenn es nicht anders geht.
Mhm.
Das heißt, wenn wir zwei Shows an einem Tag machen und es gibt keine Flugverbindung mit den normalen, Linienfliegern, dann greifen wir zu einem Privatjet, was jetzt auch nicht öfter als 2-3 Mal im Jahr vorkommt.
Ja.
Ich bin einmal in meinem Leben Helikopter geflogen, da habe ich eine Show auf einem Berg gehabt.
Ein Skiort oder?
Jungfraujoch.
Ja.
Ich glaube, das ist der höchste Berg Europas.
Ja.
Und da habe ich oben gespielt in einem Gletscher. Super spannende Geschichte. Da war es nämlich aber so, das war zeitgleich die Tour im Dezember und da wäre es gar nicht anders gegangen. Wir hätten es zeitlich nicht geschafft, wir haben es aber noch mitgenommen.
Ja.
Vor allem, weil es halt auch so ein spannendes Thema war und im Rahmen der Tour natürlich auch eine schöne Werbung da oben zu spielen.
Vollkommen, klar. Also das ist dein einziger Helikopterflug bisher?
Das war mein einziger Helikopterflug in meinem Leben.
Ja.
Spannend auf jeden Fall.
Ich habe mittlerweile zwei geschafft. Jetzt sage ich geschafft, weil das ist für mich immer, also vorher bin ich so, ja, Höhenangst eigentlich nicht, aber es gibt schon so gewisse Sachen, die muss ich nicht unbedingt haben. Aber wenn man dann einmal oben ist und dann diese Natur von oben sehen kann, also ich habe einen auf Hawaii machen dürfen, meinen ersten. Und da war ich so aufgeregt, weil ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so jetzt gleich muss ich, mir mal alles durch den Kopf gehen lassen und so weiter. Und nein, hat alles geklappt. Was natürlich richtig fies war, dass es danach dann ein Video gab. Einmal haben die haben zwei Kameras gehabt, das wusste ich aber vorher nicht. Einmal von innen, einmal von außen. Und ja, meine Frau hat natürlich das Video direkt gekauft, weil da hat sie was in der Hand. Ist natürlich schön, wie man mir die ganze Zeit diesen Stress ansieht.
Also ich glaube, das hätte es eine gegeben bei mir, dann wäre das auch so gewesen, weil erst war es cool und dann sind wir ein bisschen höher, weil es ja wirklich hoch und dann diese Windböen und du hast das Gefühl, das ist nur so ein Papierflieger plötzlich.
Ja.
Wenn du so ein bisschen Wind kommt, dann bist du gleich irgendwie 10 Meter nach links und dann und dann irgendwann habe ich mich auch krass festgehalten und das hält man auf jeden Fall gut einfangen können.
Ein Highlight habe ich noch in dieser Hinsicht, und zwar haben wir mit Urlaubsguru einen Zeppelin, den wir hier in Nordrhein-Westfalen, viele Hörer aus Nordrhein-Westfalen kennen ihn, weil er ist an gewissen Großveranstaltungen ist er schon mal geflogen.
Ja.
Und ja, der flog natürlich auch mal hier über das Stadtfest in Unna aus meiner Heimatstadt, und da habe ich dann auch gesagt, da wurde ich gefragt, willst du mal mitfliegen? Da habe ich natürlich gesagt, ja klar, diese Chance darfst du ja nicht entgehen lassen.
Nee.
Boah. Also das ist ja nur eine Seifenkiste sozusagen, und daran hängt dieses Luftschiff. Und die Seifenkiste ist vielleicht wirklich die Breite, also dann der Rand sozusagen, wo du dann da drin sitzt, der ist vielleicht 5 cm breit sozusagen.
Gewicht sparen,
und ja, die müssen Gewicht sparen. Und dann sitzt du da drin und hast direkt wirklich rechts neben dir den Blick 200 Meter tief. Und da merkst du die einzelnen Windbojen nochmal krasser. Also
schön, ein bisschen auch.
Also alle, die mal durch Zufall irgendwie Zeppelin fliegen dürfen, überlegt euch das vorher. Das war schon. Wobei der Pilot war super cool, der hat gesagt, ganz relax, passiert nichts und so weiter.
Aber passiert ja auch nichts, aber es fühlt sich so an.
Ja, definitiv. Ja. Großer Adrenalinkick auf jeden Fall. Wenn du Richtung Asien nochmal denkst, was hat dir denn so deinen größten Adrenalinkick gegeben? Was sagst du, boah, das war unfassbar, als ich diese Sehenswürdigkeit gesehen habe oder dieses Erlebnis hatte, dieses Essen gegessen habe?
Nach Asien, also mein größter Kick, sag ich mal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es Adrenalin, aber das größte Abenteuer. Ich glaube, so ist besser gesagt. Da bin ich das erste Mal nach Thailand geflogen. Das war auch mein erster Langstreckenflug. Ich bin alleine geflogen. In Bangkok hat mich ein Kumpel abgeholt.
Mhm.
Dann haben wir halt, sind wir erstmal in Bangkok angekommen, erstmal eh schon Flash, andere Kultur, alles so. Und dann da was essen und dann halt nicht viel geschlafen. Am nächsten Tag fliegen wir halt morgens relativ früh los. Wir wollten nach Koh Phangan auf, und dann sind wir halt irgendwie in nahegelegenen Flughafen und von da aus dann weiter auf die Insel Koh Phangan mit einer Fähre, so wow, diese Reise schon allein.
Mhm.
Und dann wurden wir am Hafen, das war dann schon später Nachmittag, früher Abend, ist schon Dämmerung, wurden wir am Hafen abgeholt, hinten auf einem Pickup, nichts, nur unser Gepäck, wir, kaum was zum Festhalten, und dann sind wir relativ hohes Tempo Richtung Urwald gefahren und dann in Urwald.
Ja.
Bergiger Wald. Noch nie im Urwald gewesen vorher.
Nur im Dunkel. Spreewald wahrscheinlich.
Ja, im Spreewald. Ja, kein Wald mit Palmen auf jeden Fall und irgendwelchen großen Tieren.
Ja.
Tatsächlich das erste Mal da in diesem Wald. Es war dunkel nachts und dann, ich habe keine Ahnung, wo bringen die uns jetzt hin?
Ja.
Und dann sind 15 Minuten durch so einen bergigen Urwald, wo die Straße nicht richtig befestigt war. Wo du auch nicht mehr mit einem normalen Auto, Roller oder was auch immer hinkommst. Riesige Schlaglöcher mit einem Tempo durch diesen Wald manövriert. Der Typ, der fährt da jeden Tag halt. Und dann, aber das war so ein Adrenalinkick. Und dann kommst du halt irgendwie nach diesen 15 Minuten, fährst du in so eine Lichtung in einem Tal, wo dann alles schön beleuchtet ist, wo so ein, das ist wie so ein, ja, wie soll ich mal sagen, so eine Überdachung, ganz hohe Überdachung steht dann da vor einem, und das ist dann ein Club im Urwald.
Mhm. Ach krass.
Wahnsinn. Ich war so geflasht, weil dann hast du diesen Urwald beleuchtet drumherum,
ja.
Bist halt wirklich da reingefahren.
Ja.
Und am nächsten Tag konntest du auch Affen sehen da.
Ja.
Also super abgefahren, und das war auf jeden Fall mein Abenteuer überhaupt, weil man muss sich vorstellen, ich bin da vorher wirklich noch nie so Kulturen gesehen, noch nie so gereist, und das war ich überhaupt geflasht von dieser langen Strecke und Wahnsinn. Und dann kommst du da an und plötzlich wirst du in dieses Auto gesetzt, der spricht kein Englisch, der setzt sich da rein, irgendein Thai, so, alles gut, okay.
Ja, krass. Ja, und dann dieses kleinere Paradies dann im Urwald, dieser Club.
Wahnsinn.
Ja, das ist geil, das ist wirklich cool. Schöne Geschichte. Gut, okay. Also, wir kommen jetzt, glaube ich, so langsam zum Ende. Ich würde gerne nochmal, und das machen wir, oder möchte ich gerne jetzt in allen Folgen des Podcasts machen. Ich meine, wir reden immer über die ganze weite Welt und sprechen dann, wie schön die weite Welt ist und was es da für Paradiese gibt. Aber natürlich haben wir auch über Deutschland gesprochen, weil Deutschland auch sehr viel zu bieten hat. Und ich würde gerne immer die Chance nutzen, dass man auch so ein bisschen Werbung für seine Heimat machen kann. Jetzt kommst du ja aus Berlin.
Ich komme aus Berlin, ja.
Da waren natürlich schon viele von uns, von den Hörern sehr, sehr viele bestimmt. Aber trotzdem gibt es ja auch immer so ein paar Insider-Tipps etc. Und wie würde dich für dich, wenn du jetzt Tourist in Berlin wärst, oder du würdest uns jetzt irgendwie als Touri-Planer sozusagen einen Tag stricken müssen, was wäre da so dein Tipp? Also jetzt denke ich vor allem an die Küche, also kulinarischen Tipp vielleicht. Wo gibt es die beste Currywurst oder wo gibt es das beste Restaurant? Und was darf man auf keinen Fall in Berlin verpassen, und jetzt mal abseits von Brandenburger Tor und Siegessäule?
Richtig, ja. Also ich bin großer Fan, vieles einfach zu Fuß zu machen. Viele Wege einfach zu Fuß beschreiten, dann sieht man eh mehr.
Ja.
Und auch einfach mal landeinwärts einfach mal laufen. Aber in dem Fall, wenn ich jetzt mal so eine Tour beschreiben müsste, dann würde ich sagen, versucht man doch irgendwie am Wasser zu bleiben. Wir haben viele Kanäle, wir haben die Spree. Ich finde es ganz geil, man kann nämlich die meisten Sachen ablaufen. Also man kann eine Landwehrkanal-Tour machen. Mhm. Und dann gibt es tolle Stops. Zum Beispiel hat man in der Nähe dann Curry 36, so richtig berlinerisch. Da habe ich auch eine Geschichte zu. Ich war total geflasht. Es gibt in Bangkok, eins der bekanntesten Restaurants in Bangkok, ist von zwei Deutschen.
Okay.
Syring und Syring sind Brüder.
Ja.
Sterne-Restaurant. Weltweit eins der bekanntesten Restaurants. Die hatten einen Kurs in ihrem Restaurant, Curry 36. Dann haben die so eine kleine Pappschachtel.
Okay.
Haben die das nachgekocht sozusagen.
Ja.
Mit einem kleinen Sticker drauf. Da muss ich vorstellen, normalerweise Shishi-Küche. Mhm. Und dann kommt diese Pappbox von Curry 36. Die hat es in die gehobene Küche in Bangkok von zwei Deutschen geschafft.
Das
muss man mal dazu sagen. Also dieser Laden ist legendär.
Ja, ja.
Da gehen halt auch vor allen Dingen auch die ganzen Berliner gern essen. Also ja. Da kann man auf jeden Fall mal hin. Nebenan ist Mustafas Gemüse-Kebab. Den kennen auch viele, sag ich mal. Ist auch sehr bekannt, aber die Currywurst hat's drauf.
Okay.
Dann würde ich auf jeden Fall in Berlin würde ich einen Döner essen. Da streiten sich ja die Geister, ob der da invented wurde oder beziehungsweise erfunden wurde. Mhm. Das liest sich ganz oft, dass er da erfunden wurde. Und tatsächlich, wenn ich irgendwo Döner esse, es schmeckt nie so gut wie in Berlin.
Mhm.
Und da muss man nicht zu Mustafas gehen, da kann man sich auch einfach einen anderen schönen rausgoogeln.
Ja.
Und da gibt's auch bestimmt schöne an der Strecke, wenn man im Landwehrkanal oder Spree sich anguckt. Dann kann ich sehr empfehlen, zur alten Abhörzentrale zu gehen.
Das kenne ich auch gar nicht.
Teufelsberg.
Okay.
Mittlerweile wird's auch betrieben. Früher konnte man da nur illegal durch einen Zaun klettern. Das ist noch so eine alte Spionagekuppel. Es sieht aus wie so eine Radarkuppel halt.
Ja.
Und Berlin hat ja keine Berge, bekanntlich. Und das ist ein Schuttberg und darauf haben sie so eine Abhörstation gebaut.
Okay.
Auch super spannend. Ist mittlerweile viel Kunst, Kultur dort verortet und man kann sich diese ganze Geschichte da mal angucken. Man kann, weiß ich nicht, ob man noch aufs Dach kann, aber man hat auch einen wunderschönen Ausblick über Berlin. Das ist auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, abseits natürlich der tollen, standardmäßigen touristischen Sachen. Und natürlich, was ich gerne mag, was auch eine schöne Kultur ist, ist die Berliner Mauer.
Mhm.
Sich da mal irgendwie so eine Mauertour oder so zu holen.
Ja.
Ich bin selber Graffiti-Fan, ich habe selber Graffiti gemacht. Dort gibt es auch immer noch viel zu sehen.
Mhm. Okay, super. Ich bin geflasht, ich habe jetzt gerade fleißig mitgeschrieben.
Sehr schön.
Viele Tipps, die ich selber noch nicht gesehen oder ja tatsächlich noch nicht gesehen habe,
ja.
Obwohl ich wirklich schon oft in Berlin war. Ich habe einen Freund, der wohnt in Kreuzberg und den habe ich schon oft besucht. Und ja, also von daher, danke für diesen Einblick, danke für diese Insider-Tipps Richtung Berlin und auch Franz, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst in unserem ersten Podcast, in unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, euch da draußen hat es gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, Franz, ich hoffe, dass es für euch jetzt erst natürlich in der Musikindustrie erstmal weitergeht und wir nächstes Jahr dann vielleicht uns wieder sehen, du dann auf dem DJ-Pult und ich unten wieder in der tanzenden Menge und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf, wenn das dann hoffentlich bald soweit wieder sein wird und ansonsten bleib gesund und vielen Dank für deinen Besuch hier in dem Urlaubsguru-Podcast-Studio.
Dankeschön.
Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.